Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen wieder erneut zum GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem Finale Nürburgring-Langstreckenserie und wir schauen natürlich auch nach Amerika mit dem Rückblick zur IGTC und natürlich der großen Vorschau auf das Moto2 Petit Le Mans, das große Finale der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Wir sind dabei, mein Name ist Lukas Stoms, schön, dass du dabei bist. Und damit hier auch nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser neuesten Ausgabe. Ja, wir starten mit dem Finale der Nürburgring Langstreckenserie. Es war ja die 9. Ausgabe in dieser Saison 2023. Jetzt auch wieder mit einem verstärkten Feld der GT3 am Start gewesen am vergangenen Wochenende. Aufgrund dessen, dass viele Autos ja auch getestet haben. Viele, die es ja auch nochmal für sich genutzt haben. Erfahrung auf der Nordschleife zu sammeln und damit sich auch ja so ein bisschen fürs nächste Jahr natürlich auch zu auszurichten und zu orientieren. Da hören wir auch gleich nochmal Stimmen, auch nochmal expliziter dazu, wie dies aussieht. Ja genau, der 47. Parkett Racing DMV Münsterland Pokal, da geht's ja wie bekanntlich um den Schinken und diesen Schinken wollte natürlich ja am besten jeder so gerne gewinnen und vorzeigemäßig war das nämlich in der Qualifikation, nämlich Scherer Sportteam PRX, das allerletzte Rennen für Ernst Moser als überhaupt irgendwie Teil dieses Scherer Sport PRX Teams, vorher ja Phoenix, jetzt seit einigen Wochen, Monaten und auch Jahren schon das Scherer Sport PRX Team und jetzt in dem Sinne ja sein allerletztes Rennen in beratender Funktion. Und das Ganze dann im Qualifying mit einer 7,53,935. Damit hat man knapp, aber schon in dem Sinne deklassiert zumindest die Seriensieger aus den letzten drei Rennen, nämlich Falkenhorst Motorsport mit Christian Kronges und Jakub Gemaszczak, die sich auf Platz 2 in dem Sinne qualifiziert haben mit 7,55,567. Das nächste Auto, was dann direkt schon kommt, war das Auto von Dürr Motorsport mit Darren Turner und den beiden Dürr-Brüdern und die waren dann direkt ja, dahinter, 4/10 hinter dem BMW gespannt. Auf Platz 4 Lukas Auer und Fabian Schiller für die Mercedes-AMG Gatespeed-Mannschaft und auf Platz 5 direkt schon Dylan Pereira und Sami Matitrogen. Auf 6 das Auto, was von der Konstellation ein bisschen ungewöhnlich scheint, nämlich der Franzose Julian Andlauer und der Schweizer Patrick Niederhauser. Letztgenannter ja eher immer bei Audi unterwegs gewesen von der Zeit, trotzdem sehr stark unterwegs. 3,7 Sekunden langsamer als die Spitze. Auf Platz 7 Pro Sport Racing mit Dümmerei, Böckmann und Ortmann machen wir die Top 10 noch komplett mit dem Pro AM Auto von CP Racing. Da hören wir gleich auch noch Charles Espenlaub dazu. Und die waren auf Platz 8 unterwegs mit 7,58,814 mit Putman, Espenlaub, Lewis und Christo Dulu. Auf 9 Florian Spengler und Markus Winkelock, ziemlich stark unterwegs gewesen, auch in diesem Rennen, schauen wir uns genau auch nochmal an. Und Falken Motorsport, die die Top 10 damit komplettiert haben, 8 Minuten und 3,807, das war dann die Zeit für das Team rund um die Falken-Mannschaft mit Sven Müller und Alessio Piccarello. Grundsätzlich war Porsche hingegen relativ schwach auf der Brust. Platz 6 für Rotronic Racing und Qualifying ja doch noch ganz okay, aber zumindest das, was dahinter kommt. Falken Motorsport auf Platz 10 im Qualifying, genauso wie das Schwesterauto, was direkt dahinter folgte, auf Platz 11 und genauso auch Dynamic GT, die zwar offiziell einen Reifentest machen für Pirelli, aber auch schon grundsätzlich in der Vergangenheit und auch gerade zum Anfang ziemlich ja, stark unterwegs war und auch sehr gut mit der Spitze mithalten konnte. Und das Fahrerduo ja eigentlich auch nicht schlecht mit Adrian Delena und Dennis Olsen. Interessant wurde es so ein bisschen jetzt natürlich, wie geht man so ein Rennen an? Vor allen Dingen, weil es ja am Morgen ja auch so richtig kalt war im Vergleich natürlich zum Nachmittag, wo man selber ja auch wusste, okay, morgens muss man sich doch vielleicht mal eine Jacke oder den Pullover drüber ziehen. Und dann spätestens, ja, nach einer Rennstunde ging es dann eher wieder in Richtung dem Sommermodus mit dem T-Shirt. Zumindest war es als Zuschauer so. Das habe ich bei vielen Zuschauern beobachtet, natürlich auch bei mir selber. Denn klimatisch ist man da ja nicht anders aufgestellt. Und das sah natürlich auch bei den Teams aus. Und da haben wir mal Charles Espenlaut gefragt. Grundsätzlich ja ein ziemlich starkes Qualifying rund um sein Team mit seinem Teamkollegen Charles Putman, der ja dieses Team ja auch mitbetreibt, haben wir mal gefragt, so in Richtung Rennen, was man da so angeht. Qualifying for your car, I mean, you let quite good guys behind you.
Yeah, for sure. You know, Adam did a great job. The CP Racing guys did a great job building the car back for us from the last race. And man, it feels really good. Good to be here.
Prospecting for the race. Yeah, what are your expectations? I mean, it's very cold. It's getting hotter in the part of the race. What is your setup to handle these conditions?
Well, you know, Michael, our engineer, he studies the weather and all the conditions and talks to the Mercedes engineers and stuff. So we can make some changes during the race, but generally the AMG is really good around the Nürburgring, and the conditions can change in a heartbeat. So we try to adapt as quick as we can.
Ja, da hat man im Endeffekt gesagt, ja, klar, wir können uns anpassen, so schnell wie wir es können. Bei den Boxenstops natürlich auch so ein bisschen reifenmäßig da uns anpassen. Da hat auch gesagt, Adam Christodoulou, der das Qualifying gefahren ist, super starken Job gemacht. Deshalb habe ich ihn ja auch angesprochen, super starkes Qualifying mit Platz 8. Hat man ja auch in dem Sinne nur ein Auto vor sich in der Pro-RM-Meisterschaft. Nämlich das war das Auto von Dumerey Böckmann und Mike Dampf-Ortmann, die zumindest vom Papier her etwas stärker sind, zumindest auf der Nordschleife. Grundsätzlich Charles Espenlaut, ich glaube, das hat man auch in seiner Stimme gehört, der war richtig heiß auf dieses Rennen. Jemand, der noch genauso heiß war und aus dem Lager von Mercedes-AMG kommt, das ist Ayoun Maimi. Den kennen wir aus der DTM, der Inder, der dort sein Programm ja jetzt schon seit 2 Jahren dort abspult und jetzt ja auch schon seit Anfang dieses Jahres ja auch schon reichlich auf der Nordschleife unterwegs ist. Und der hat quasi angelernt und war quasi der Ausbilder, nämlich für seine Teamkollegen, die dort folgen, nämlich mit dem Mercedes-AMG-Team von HRT, nämlich Hubert Haupt Racing Team, die sich dort auf der 17. Gesamtposition zwar nur gestellt haben, aber das für ihn und für rund um das Team war das eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Nämlich ging es dort für Frank Bird und Ralf Aaron so ein bisschen die Strecke zu zeigen und mal so ein bisschen quasi the life of the Nordschleife so ein bisschen näher zu bringen. Das jetzt in den Minuten und das im Interview mit Ayoun Maimi.
On the Nordschleife, I mean, it's not daily business for your DTM program in 2 weeks' time finale. How does it feel come back at the Nordschleife after the 24 hours and the DTM program? How does it feel?
I mean, it's always amazing to come back here. Yesterday, every time you come back here, you get a surprise at how the track is. I mean, it takes some time for everyone to get back into it, but it was quite good pace straight away yesterday. I think it's my favorite racing here at the Nordschleife, completely incredible. But again, we saw how it was this morning with the cold 60s and stuff in qualifying, so just a reminder of how difficult it can get.
Did you another approach of this race because of the conditions? I mean, it's very cold at the beginning of the race and getting hotter. Did you try to with your setup to get this in the right way?
Yeah, a little bit, but I think the main goal for today is to get some track time for my teammates who are new here and try to get some learning for next year. We've not adjusted our setup too much for the cold, so let's see how it goes. This morning, the first lap, we struggled a bit with grip, but overall, the car is feeling quite good, so let's see how it goes in the race run.
So you are a bit of a coach for Frank Bird and Ralf Aaron.
Yeah, I mean, they're really good drivers, so I'm sure it won't take them long to learn the track. It's the best way to learn is in the races, because until now it's quite messy with the code 60s and not a lot of laps and stuff like that. So yeah, I hope for them a clean race and see how it goes.
Ja, genau, da ging es natürlich auch um diese Wettergeschichte, wie man sich da adaptieren kann. Und das war so das Thema natürlich, aber ihr habt schon gehört, da ging es ja natürlich eher um das Durchkommen, das hat er auch selber gesagt, dass man da natürlich für die Zukunft, und das sieht sicherlich dann auch nächstes Jahr dafür aus, dass man die, dass man Ralf Aaron und sicherlich dann auch wieder Frank Bird auf der Nordschleife sehen kann. Und natürlich ist das jetzt so an so einem Wochenende, wo dann nach dem Zeittraining 116 Autos am Start sind, ist das natürlich so ein Thema, was für einige in dem Sinne natürlich auch wichtig ist, um da sich anzulernen, um da auch Erfahrung zu sammeln. Und tatsächlich hatten wir ja in diesem Rennen, um das auch nochmal vorwegzunehmen, relativ wenige Code 60s, obwohl tatsächlich in dem Sinne mehr Autos dabei waren als noch am vergangenen Rennen. Das ist dann in dem Sinne ja schon etwas verwunderlich, aber dazu kommen wir auch nochmal im Detail nochmals später dazu zu sprechen. Ja, dann ging es natürlich um den Kampf um die Spitze, auch im Qualifying und natürlich auch dann im Rennen. Und da haben wir zwei Seiten befragt, nämlich einmal natürlich Pro-Setter mit Frank Stippler, Christopher Mies, der Letztgenannte wird uns Rede und Antwort stellen. Und genauso auch wie Christian Kognes, der für die Vikings Motorsportmannschaft an den Start geht und die Seriensieger ja der letzten drei Rennen gestellt haben. Fünf Rennen hat man ja schon bereits in dieser Saison insgesamt gewonnen. Und die Stimmen dazu hört ihr jetzt. Vor allen Dingen ging es ja um das Thema Strategie und wie und am besten ja sowas aussehen kann. Das Thema war natürlich Durchfahren, 8 Runden oder so quasi einen Undercut setzen. Da gibt es jetzt in den folgenden Minuten die Antwort für.
Danke. Die letzte Pole des Jahres mit dir und Frank Stippler. Wie stolz seid ihr da, ganz vorne zu stehen heute?
Ja, ist schon schön, aber Rennsieg ist noch schöner, deswegen ist es nicht alles. Aber es ist natürlich immer schön, von vorne zu starten, auch wenn jetzt am Start wahrscheinlich die turbo-befeuerten Motoren um uns rum mit Sicherheit einen Angriff starten werden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, fürs Rennen sind wir gut aufgestellt.
Jetzt in den letzten Rennen BMW extrem stark gewesen. Habt ihr da irgendwas entgegenzusetzen, in dem Sinne natürlich auch mit der Rennstrategie, dass ihr da extrem gefährlich sein könnt?
Ja, Strategie ist jetzt nicht so, so kein Hexenwerk. 8 Runden fahren, Volltank, neue Reifen drauf und wieder raus. Also müssen einfach schauen, dass wir den Speed vom BMW mitgehen können und dass wir den dann mal den Sieg abluchsen.
P2 for today. I speak before with Christopher Mies, with the pole setter. I mean, they said with the strategy they have away 8 laps plan. How does your strategy look like in the last race, since you are very successful?
Depends a bit on how it's looking. Like, if you're in a queue, you might want to cut it short to 5 or 6 laps in the first stint to get out of the queue and get in free air. But I think, base strategy would probably be 8 laps for us as well, to run as far as possible and then have an open strategy for the end.
In the last race, in the last 3 races, you won with a good last 2 stints. This last few stints that you are so good?
Hard to say. I think it's a mix of strategy. I mean, we always have had a good tire this year, so they are extremely good when you can just push on in free air. They're very strong, so I think we're able to maybe produce lap times that way easier than the others with our Yokohamas. But it's just a push on, basically, and hope for the best.
So 4th consecutive win is the target for today.
Yes, of course. We always here to win, so that's the target.
Ja, schon interessant. Bei Christopher Mies war so ein bisschen in dem Sinne, ja, ein bisschen Cooldown in dem Sinne, so nach dem Motto, ja, ein Sieg wäre dann schon schöner. Hingegen wäre oder war das bei Christian Kognitz natürlich ein ganz klares Ziel. Ich meine, klar, jeder kommt dahin, um dann zu gewinnen und sich da natürlich auf Platz 1 zu stellen. Aber natürlich, wenn man in dieser Saison schon 5 Siege geholt hat, insgesamt 3 ja auch hintereinander, ist das ein Thema, was natürlich unnachhaltig rein hineinspielt, dass man da Favorit ist und dass man sich da auch natürlich ganz vorne nochmals auch beim letzten Rennen dann sehen möchte. Ja, und dann gehen wir mal chronologisch so ein wenig durch das Rennen durch. Der Start ja auf 12 Uhr pünktlich terminiert, nicht wie beim letzten Mal mit dem Thema der Leitplanken, ja, Reparatur, die es da im Qualifying noch gab. Aber der Start war ja in dem Sinne sehr hektisch. Das Pro-Sport-Auto, was erstmal noch den Rotonic dort getroffen hat und sich ins Kies abserviert hatte und später dann noch die 35, die gedreht worden ist vom Car Collection Audi und wo dann der das Schwesterfahrzeug von ProSport Racing auch noch reingefahren ist und damit war es dann tatsächlich das Ende rund um das Team von Christian Dumerey. Aber die Kämpfe vorne gingen extrem gut weiter. Hingegen hat Valkenhorst Motorsport im Start extrem viel verloren. Und da ging es tatsächlich dann sehr schnell weiter für Scherer Sportteam PAX, die sich dort ja zum Anfang des Rennens richtig wegmanövrieren konnten. Teilweise rund um die 13 Sekunden Vorsprung, um sich da vorne richtig am Duellieren waren. Schauen gleich auch nochmal natürlich in die Klasse hinein, denn da gab es auch richtig starke Kämpfe, unter anderem ja auch die 504 und die 505, die sich da mal so ein bisschen kollidiert haben rund um das Auto von QTQ Race Performance. Direktes Duell gab es eigentlich in dieser Spitze nie. Das war ein Fernduell aufgrund dessen, dass Valkenhorst Motorsport etwas früher gestoppt hat als die Scherer Sport PRX Mannschaft. Auch war man zwischenzeitlich auch von den Zeiten besser aufgestellt. Doch tatsächlich war man in der Endstrategie nicht mehr so gut aufgestellt, als man das dann so in dem Sinne eigentlich gedacht hat. Man musste am Ende doch nochmal in die Boxengasse und sich dort ja frisches Benzin holen und nochmal kurz nachfuelen, um dort tatsächlich das Ziel zu erreichen. Aber das hatte tatsächlich einen Grund, denn die Verwunderung war zwar im ersten Moment groß, aber wie sich gegenüber motorsporttotal.com herausstellte, das Partnerportal hier bei meinsportpodcast.de, dass es einen schleichenden Plattfuß zurückzuführen gilt, nämlich war der Boxenstopp auf einen schleichenden Plattfuß zurückzugehen, das war dadurch zurückzuführen, dass es ein altbekanntes Problem war, dass man eine Runde zu früh zum letzten Boxenstopp gekommen ist und damit erneut nochmal dieses Problem mit dieser Felge gab. An der Vorderachse hatten tatsächlich schon in der ersten Runde vorne links ein Reifendruckproblem und das setzte sich tatsächlich auch fort, denn das lag unter dem eigentlichen Solldruck, den man dort hat. Das erklärte Erik Krüger, der Fahrzeugingenieur der 34, gegenüber eben motorsporttotal.com. Das wurde dann immer gefährlicher, weil der Druck immer mehr nachließ. Schweren Herzens entschied dann Valkenhorst Motorsport, den Stint auf 7 Runden zu kürzen, wohl wissend, dass das Rennen 29 Runden dauern würde. Natürlich wären wir die Runde gerne gefahren, aber es sitzt letztendlich ein Mensch im Auto, betont Krüger. So entschied man sich dann auch, Christian Krognis eine Runde früher als geplant in und an die Box zu holen. Sein Stint dauerte somit nur 7 Runden und zwar dann klar, dass wir einen zusätzlichen Stop haben, wenn wir das Auto reinholen. Das erklärte dann auch Niklas Königsbauer, nämlich der Teamchef gegenüber auch dann motorsporttotal.com. Wir haben nicht auf 28 Runden gepokert oder versucht, das Auto in ein bestimmtes Boxenstopp-Fenster zu bringen. Man muss im vorletzten Stint 8 Runden fahren, sonst macht es keinen Sinn. Und das ist eben nicht passiert im vorletzten Stint. Ein kleines Felgenproblem, welches wir im dritten Stint leider zu einem schleichenden Reifenschaden führte, machte unsere Chancen auf ein Podium zunichte, obwohl wir am Ende ziemlich nah dran waren. Trotzdem können wir mit einem starken vierten Platz sehr zufrieden sein. Das erklärte auch nochmal Christian Krognis. Das Problem der BMW M4 GT3 Felge ist ja in dem Sinne nicht komplett neu, denn es traten ja auch schon mal Risse tatsächlich beim M4 GT3 auf in der Entwicklung im Jahr 2021 und auch schon bei Testfahrten im Jahr 2020. Und das setzte sich ja auch fort, auch schon bei dem DTM-Saisonauftakt segelte René Rast spektakulär von der Strecke mit einer gebrochenen Felge. Auch schon ist es das Team rund um den BMW Junioren passiert, dass bei den 24 Stunden vom Nürburgring dort Max Hesse, Dan Harper und Neil Verhagen mit einer gebrochenen Felge zeitliche segnen mussten und damit das Rennen beenden mussten. Und auch Valkenhorst Motorsport hat ja auch schon beim NLS-Auftakt Reifenschäden aufgrund von einer kaputten Felge. Das liegt daran, dass man den Felgenhersteller gewechselt hat. Man ist ja vom M6 GT3, war man ja noch bei BBS, dem Felgenpartner, unterwegs. Und jetzt ist es eben Rimstock, die dadurch ein BMW M Motorsport ein besseres Angebot gemacht haben. Was sich aber ja im Juli herausgestellt hatte, was Rimstock ja in dem Sinne Insolvenz angemeldet hat. Auch BBS, der Konkurrent von Rimstock, hat in dem Sinne auch zum wiederholten Mal Insolvenz angemeldet. Also für BMW eine sehr ja, kritische Situation, denn natürlich will man im nächsten Jahr am besten ohne gebrochenen Felgen unterwegs sein und sich da in dem Sinne besser aufstellen, ohne dass dies nochmal passiert, denn das ist eigentlich ja auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Fahrer, für andere Teilnehmer und natürlich auch alles, was rund um die Strecke passiert. Kommen wir noch auf die Sieger zu sprechen. Scherer Sport Team PRX, ein Rennen, was für sie aus ihrer Sicht eigentlich kaum ja, gefährdet war, denn ein Start- und Zielsieg, was in dem Sinne war, man konnte tatsächlich die Pace deutlich erhöhen, zwar war von der reinen Geschwindigkeit Valkenhorst Motorsport etwas schneller aufgestellt, zwar jetzt nicht unbedingt direkt in der schnellsten Runde, aber in der Average Lap Time hatten wir dort eine bessere Aufstellung mit 7,56 gegenüber 7,58 bei Scherer Sport Team PRX, also 2 Sekunden langsamer im Vergleich zu der Valkenhorst Motorsport Mannschaft, aber hingegen hatte man eben keine Probleme, man ist beim Start ja auch schon sehr stark unterwegs gewesen und hat sich da den nötigen Vorsprung ereilt, den dann auch, der auch im Endeffekt gereicht hat. Lukas Auer, Fabian Schiller und Julian Antor und Patrick Niederhauser haben sich ja selber nochmal das Rennen schwer gemacht mit einigen Duellen auf der Strecke und damit ging es dann natürlich nach diesem verfrühten Boxenstopp in Richtung Platz 2 und Platz 3, den man dann in dem Sinne ja etwas geerbt hat, würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber wovon man sehr profitiert hat, dass die Valkenhorst Motorsport-Mannschaft mit diesen Felgenproblemen dort unterwegs gewesen ist. Ja, Car Collection Motorsport dann auf der 5. unterwegs gewesen. Phil Durr und Ben Durr mit Darren Turner auf Platz 6, Platz 7 gegeneinander. Das Schwesterfahrzeug von Valkenhorst Motorsport. Eigentlich ein sehr starkes Ergebnis, wo man überlegt, dass man im Endeffekt das Feld das ganze Rennen lang eigentlich hinterhergehalten ist. Dynamic GT macht Platz 8 komplett und die Top 10 mit Aston Martin Vantage, GT3 mit Pro Sport Racing und mit Platz 10 dem besten Cup-Fahrzeug aus der Cup 2. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu sprechen. Auf etwas, was wir nochmal zu sprechen kommen, ist Falken Motorsport, die ja eigentlich auch im Rennen ziemlich stark unterwegs gewesen sind. Die Porsche-Fahne da etwas weiter noch nach oben zwingen und hängen wollten. Dies ist ja in diesem Jahr der einzige Sieg tatsächlich für Porsche gewesen. Im Endeffekt ja auch kam ja nicht viel anders jetzt mit Audi R8 LMS, nämlich mit Scherer Sport Team PRX, die jetzt am letzten Rennen gewonnen haben, aber auch in dem Sinne war es ja größtenteils ja auch nur oder sehr viel BMW, was wir in dieser Saison gesehen haben, wenn man überlegt, dass am Anfang des Jahres bis zum 24-Stunden-Rennen oder dass es nach dem 24-Stunden-Rennen auch ein weiteres Rennen lang gedauert hat, bis wir einen anderen Sieg außer BMW gesehen haben, ist schon extrem. Das war ja beim 6-Stunden-Rennen von Ericsson und Pittard, die sich dort den Sieg gesichert haben. Aber es waren im Endeffekt ein Rennen, dann war es wieder 3 Rennen für BMW und jetzt das letzte, was Audi gewonnen hat. So eine Siegesserie haben wir noch nie gesehen. 7 Rennen, was dort ein Hersteller gewonnen hat in einer Saison und vor allen Dingen dann auch noch Valkenhorst Motorsport, die den größten Teil dieser Siege eingefahren haben. Wir kehren aber zurück zu Falken Motorsport, die in diesem Rennen aber auch ziemlich stark unterwegs gewesen sind, eigentlich aber tatsächlich mit Unterbodenproblemen zu kämpfen haben, wohl ausgelöst. Das konnte man nicht wirklich so richtig einschätzen nach einem Kontakt mit der 34, wo es dort um die Spitze ging und tatsächlich standen dich da in dem Moment tatsächlich am Hatzenbach dort unten an den Esses und dort klackert es auf einmal rund um den Unterboden tatsächlich des Dreierfahrzeugs und da war eigentlich ganz klar, ja, das Auto wird tatsächlich wohl nicht länger weiterfahren können und deshalb hatte man da in dem Sinne schon sehr viele Vermutungen, dass es da wahrscheinlich nicht weitergeht für Falken Motorsport. Und das war dann auch so Unterbodenschaden, der sich nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern auch dreimal über das Rennen hinausgewirkt hat. Und das war schon ziemlich bitter. Genauso auch die vier, die durch mehrere Reifenschäden tatsächlich das Rennen weit hinten dann beendet haben konnten. Platz 17 war es dann und für die drei ist man tatsächlich dann später auch nicht mehr rausgefahren. Das sehr, sehr bitter tatsächlich für Falken Motorsport. Wir kommen aber noch auf die Ergebnisse in den Klassen zurück und gehen da natürlich um das Thema der einzelnen Meisterschaften hinaus und auf die Tabellenstände, die aktuell zwar jetzt auch wirklich final sind, denn es gibt tatsächlich keine Proteste oder sonstiges. Es liegt zwar immer noch weiterhin ein Protest bei NLS 8 hervor, das ändert aber tatsächlich nichts am Gesamtergebnis und damit ist das Thema Meisterschaft ja auch in dem Sinne komplett zu Ende gewesen. Ja, es ging um die Meisterschaft in der VT2 R+4 WD gegenüber der Meisterschaft in der Cup 3 Kategorie. Nämlich ging es da explizit um Philipp Leisen, Oskar Sandberg und Daniel Ziels, die sich dort die Krone aufsetzen konnten. Aber das war eigentlich im Verlauf dieses Rennens nicht unbedingt direkt klar, ob man tatsächlich auch da dies wird. Man hatte einen relativ schwachen Start. Man wollte auch vieles verhindern und vieles auch am Start nicht direkt in irgendeine Kollision verwickelt sein. Denn man wusste, wenn Heiko Eichenberg, Fabio Gross und Patrick Rütter dort irgendwie um einen Klassensieg dort hineinfahren können, dann ist das Thema Meisterschaft für uns beendet, wenn wir da nicht mindestens Platz 3 werden. Das sah lange Zeit auch nicht danach aus, denn man hatte zeitweise auch hinter dem Influencer-Trio gesessen, nämlich hinter Jimmy Broadbent, Steve Brown und Michal Schradodin, die dort tatsächlich einen sehr guten Job machen, sich direkt schon in dieser Klasse etablieren und auch hier wieder auf Platz 4 gefahren sind, aber tatsächlich im Anfang des Rennens ziemlich stark unterwegs gewesen sind und wie gesagt dieses Meisterschaftsauto auch lange Zeit hinter sich gelassen hat. Auch stark unterwegs war in der Anfangsphase nämlich Maximilian Kurz und Maureen Gott. Maureen Gott, muss man nicht viel zu sagen, der ist quasi auch so ein bisschen der Gott auf der Nordschleife, wenn man den noch neben den Adrenalin-Jungs setzen würde, ich glaube, da wäre man nochmal ein bisschen schneller, aber wäre ja schön, wenn das natürlich auch der Konkurrenz weiterhin auch behalten bleibt. Das aber hingegen, wie gesagt, Maureen Gott eine ziemlich starke Anfangsphase gefahren, genauso wie Maximilian Kurz, den jetzt vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben, jetzt spätestens da schon, denn man hatte lange Zeit auch das führende Fahrzeug in dieser Kategorie auch hinter sich gehalten und das war in dem Sinne ein gefundenes Fressen eigentlich für die Cup 2 Wertung, natürlich auch dahingehend, dass man da ja sich Chancen ausgemalt hatte, diesmal tatsächlich mal einen anderen Meister zu stellen. Heiko Eichenberg, Patrick Rüther und Fabio Grosse, die tatsächlich auch eine andere Strategie gefahren sind, um sich dort etwas anders aufzustellen. Man hat einen Boxenstopp mehr gefahren und auch einen kürzeren Stint gewählt. Zwar gilt hier ja auch da, wie in der VT2 R+4 WD, diese Boxenstandzeit. Also man kann, man muss eine gewisse Standzeit dort hinterlassen. Es ist egal, wie lange man diese absitzt. Man kann entweder auch nur 40 Sekunden in der Boxengasse stehen, man kann aber auch gerne mal 3 Minuten in der Boxengasse stehen. Wichtig ist, dass man diese Zeit dann im Endeffekt ja auch dann später absolviert hat. Und man hat das gemacht. Patrick Rütter ist dort lange Zeit auf dem Auto gesessen mit Fabio Grosse. Und Heiko Eichenberg kam relativ spät dann zum Einsatz. Und das hat dann dadurch geführt, durch diese andere Strategie, dass sich Niklas Wiedmann und Philipp Mimois doch am Ende durchsetzen konnten. Zwar waren sie von der Zeit, auch hier, nicht unbedingt schneller, aber tatsächlich in der Average Lap Time dort etwas flotter unterwegs. Und damit lag man 6,9 Sekunden tatsächlich vor dem SAS Team Sorg Rennsport, W&S Motorsport, die sich dort den Sieg und den finalen Sieg in der Cup 3 in dieser Saison gesichert haben. Zwar ist es in dem Sinne ein ungefährdeter Sieg in der Porsche Endurance Trophy gewesen für das Team von SAS Team Sorg Rennsport, die sich dort den Meisterschaftstitel dort gesichert haben. Heiko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrick Grütter, die sich dort in der Porsche Cup 3 Meisterschaft dort als Champion sehen konnten. Genauso auch in der AM-Klasse mit der 49 Stefan Bayer und Karl Friedrich Kolb, die sich dort als AM-Meister sich dort benennen konnten. Das aber hingegen hat es eben ganz knapp nicht gereicht für den Meisterschaftstitel. Hätte in dem Sinne sowieso nicht gereicht, denn für die Adrenalin-Team-Motec-Mannschaft war es ja der nächste Sieg und damit dann auch der nächste Erfolg. Man hat im Endeffekt alle Siege eingefahren, die es dort überhaupt gibt in dieser Saison. Man ist da auch Seriensieger in der VT2 R plus 4 WD. Und das ja auch zum wiederholten Male in der Gesamtwertung ist das tatsächlich ziemlich stark. Wie gesagt, man hat in allen NLS-Läufen den Sieg eingefahren, auch tatsächlich die wichtigen Rennen, wo es ja auch noch Bonuspunkte gibt für die verlängerte Distanz bei den 6-Stunden-Rennen. Und bei Fabio Grosse, Patrick Rütter und Heiko Eichenberg hätten alleine die 2 zweiten Plätze nicht gereicht. Und natürlich auch der 3. zweite Platz lag da in der Meisterschaft ziemlich schwer. Und deshalb hat dies nicht zum Meisterschaftstitel gereicht. Und das macht tatsächlich Adrenalin Motorsport jetzt mit dem 6. Titel in Folge zum erfolgreichsten Team innerhalb der Nürburgring-Langstreckenserie, was das angeht. Denn keiner hat tatsächlich 6 Titel in Folge eingefahren. Kommen wir noch zu der größeren Kategorie, der Cup 2. Da schwebt ja immer noch weiterhin das Meisterschaftsverfahren in dieser Cup 2-Wertung. Von daher können wir euch tatsächlich vorerst kein Champion krönen, denn weil es noch dieses Verfahren gibt, und da kommen wir wieder zu sprechen, NLS 8, was ja weiterhin immer noch unter Protest steht, dass wir da in der Cup 2 tatsächlich keinen Sieger hervorsehen können, also keinen Saisonsieger, dass wir dort einen Champion krönen können. Von daher ist das ziemlich bitter. Ben Bühnagel, Noah Nagelzig und Gabriel Piana haben dort das finale Rennen gewonnen. Vor dem Auto von Team Marto Racing, Zimmermann Breakparts mit Arne Hoffmann und Hendrik Still und Tobias Müller, Moritz Kranz, Michaele De Martino und Christopher Brück, die ja auch noch ein Wort um die Meisterschaft mit kämpfen konnten, sind auf Platz 3 gewertet worden. Platz 4 ging an Paul Kammer und Tim Schäbert und Platz 5 Nico Otto und dann Ersatzfahrer David Jahn für Benjamin Leuchter. Das ist ja, wie gesagt, immer noch das Thema. Wie wird dies gewertet? Bleibt es bei der Disqualifikation? Dann heißt es eigentlich, wenn wir den zumindest den letzten Punktestand in der Tabelle werten, ist es dann eigentlich Moritz Kranz und Christopher Brück, die jetzt damit als Meisterschafts- und als Titelträger gewertet werden. Es war ein DQ bei NLS 8 für Benjamin Leuchter und auch für Nicolas Otto. Und damit dann auch nur 11 Punkte im Rennen bei NLS 9. Und deshalb ist das Thema eigentlich 166,5 zu 152,0, wenn wir die Top 7 Wertungen einnehmen. Und das ist das, was am Endeffekt zählt. Das sind die Top 7 Wertungen, also die besten 7 Rennen. Dann ist es tatsächlich auch Moritz Kranz und Christopher Brück, die dort auf Platz 1 stehen mit 151,5 zu 137,0. Aber wie gesagt, das Protestergebnis, was wir da noch vorliegen haben, schwebt so ein wenig über das Thema dieser Meisterschaft. Wir hoffen tatsächlich, dass wir das über die nächsten Wochen jetzt auch mal final klären können. Denn wenn es, wie gesagt, bei dieser Disqualifikation bleibt, auch bestätigt, dann ist es eigentlich klar, dass dort für Nicolas Otto der Meistertitel ins Hause steht, genauso für Benjamin Leuchter, der beim letzten Lauf ja nicht dabei war. Also für ihn ist eigentlich dieser Meisterschaftstitel grundsätzlich vorbei, aber für Nicolas Otto könnte da noch einiges gehen. Vorerst aber zumindest ist da der Meistertitel für Moritz Kranz und Christopher Brück erstmal in den Händen zu geben in der Cup 2 Wertung. Vorher ja schon gewertet worden ist ja das Team von Klaus Abelin und Jules, die sich dort in der AM-Meisterschaft dort den Titel geschnappt haben, das schon einige Rennen vor dem Beenden dieser Saison. Und das machen wir auch hier mit der Nürburgring-Langstreckenserie, dass die Saison beenden und damit ist das für uns das letzte Mal gewesen, Nürburgring-Langstreckenserie in dieser Saison. Die Zukunft über diese Serie werden wir noch weiterhin ja auch begleiten im Winter. Wir machen ein kurzes Päuschen, blicken dann über den großen Teich in die IGTC, in den Intercontinental GT Challenge, machen dort eine kurze Zusammenfassung des Rennens und blicken dann natürlich verstärkt auf das Thema im Cybertech Sportscar Championships, das letzte Rennen der Saison, und wo könnte es besser stattfinden als auf dem Motul PT Le Mans mit Road Atlanta Racing Action. Das gleich in den kommenden Minuten hier nach der Pause im GT-Doc auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und das mit dem Rückblick und mit der Zusammenfassung des Rennens der IGTC, Intercontinental GT Challenge, powered by Pirelli Fanatec GT Endurance Series auf dem Indianapolis Motor Speedway. Das über 8 Stunden und siegreich war tatsächlich am Samstag auf diesem Indianapolis Motor Speedway das Team WRT. Ein beeindruckender Sieg, ein ungefährdeter Sieg eigentlich für die WRT-Mannschaft, obwohl einer seiner Werkswagen tatsächlich noch ausfiel und damit ein Doppelsieg verhindert worden ist. In der vierten Ausgabe des gemeinsamen Auftritts der Intercontinental GT Challenge und der Fanatec GT Endurance Series der Amerikaner, der American Series, wurden die Meister der Fanatec GT World Challenge Amerika und in den Kategorien Pro und Pro AM gekrönt. Shane Van Linde führte sein BMW in den Farben von Sixt zu seinem Sieg mit 53 Sekunden Vorsprung vor dem Mercedes-AMG GT 3 Evo von Craft Bamboo Racing mit unter anderem Jules Cunor, Maxi Götz und Raffaele Marcello, die ihr beschädigtes Auto auf dem zweiten Platz hineingingen. Der Südafrikaner teilte sich den Sieg mit Werkspiloten aus dem Hause BMW von Philipp Eng und Dries Vantor. Das letztjährige Siegerteam übernahm den zweiten Platz, nachdem der führende WRT BMW mit der Startnummer 31 von Augusto Farfus mit dem Ferrari 296 von Onfrio Trisari in Kurve 1 kollidiert ist und die linke vordere Achse des BMW beschädigt worden ist. Die Reparaturen kosteten das Team rund 12 Runden und Farfus, Maxi Mateur und Charles Wertz beendeten das Rennen auf dem gesamt 17. Platz, nachdem sie aufgrund eines langsamen Plattfußes oder eines kurzzeitigen Plattfußes damit in der vierten Stunde bereits in einer abweichenden Boxenstopp-Strategie sich befunden haben, bevor es dann zu diesem Unfall rund um Augusto Farfus kam. Das siegreiche Auto vom Samstag erholte sich von einer Durchfahrtsstrafe aufgrund einer Verletzung der Mindestfahrzeit in der vierten Stunde und lag zu diesem Zeitpunkt hinter dem Schwesterwagen und den beiden werkseitig eingesetzten Mercedes AMG. Eine Aufholjagd von Dries Vantor und Philipp Eng brachte aber das Auto zurück zum Zeitpunkt von Augustus Farfus Zwischenfall und damit zurück auf Platz 2. Es war der erste Sieg auf US-amerikanischem Boden für das belgische Team WRT und der dritte Sieg in der IGTC der Saison für BMW, nachdem WRT bereits auch schon die KLM 9 Stunden im Februar und Rowe das CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa gewonnen hat, ebenfalls mit Philipp Eng am Steuer. Der Gruppe M Racing Mercedes AMG mit der Startnummer 999, gefahren von Lukas Stolz, Mauro Engel und Dani Roncadea, vervollständigte das Podium insgesamt in der IGTC Pro Klasse auf dem dritten Platz. Von dem in der Fanatec GT Pro Klasse siegreichen Porsche 911 GT3 von Bright Motorsport mit der 45 von Jan Helen, Madison Snow und Trent Hindman auf dem vierten Platz gewertet worden ist. Dies geschah trotz eines späten Boxenstopps aufgrund eines Reifenschadens am rechten Vorderrad von Van Halen in den letzten 10 Minuten des Rennens. In der Saisonabschlussveranstaltung am Samstag sicherten sich RS1 und CrowdStrike bei Rally die Meisterschaften in der Klasse der Fanatec GT Pro und Pro AM Meisterschaft. Steven McAllor und Eric Frigales wurden in der Pro Klasse mit dem fünften Gesamtrang zusammen mit dem dritten Fahrer Klaus Bachler in der Porsche, im Porsche mit der Nummer 28 zum Champion gekrönt. Die Mercedes-AMG-Mannschaft von CrowdStrike Racing rund um Greg Kortz, Colin Brown und Nolan Siegel gewann die Meisterschaft in der Pro-AM-Wertung, wobei Kortz und Brown auch den Titel der Saison holen. Das zum Thema IGTC. Es geht ja noch zumindest weiter mit der IGTC, dann später auch noch im Jahr mit dem Rennen auf dem Kurs von Yas Marina. Wir schauen aber noch weiter in der Fanatec GT World Challenge Welt, nämlich es geht ja noch weiter in Zandvoort an diesem Wochenende 14. bis 15. Oktober mit dem letzten Rennen der Sprint Cup Wertung. Da schauen wir nochmal ganz kurz für euch nochmal auf die Tabellensituation, wie es da aktuell aussieht in der Sprint Cup Wertung, die ja noch aufsteht in der aktuell noch vorne ist Rafael Marquez und Dumoulin Sklavski insgesamt 8 bzw. 7,5 Punkte Vorsprung haben vor Mathieu Drudi und Ricardo Feller etwas weiter abgeschlagen. Weitere 7 Punkte zurück sind dort Dries Wanthold, Charles Wertz auf Platz 3. Damit wäre ein Titel für die in dem Sinne dann auch weg. Aber das entscheidet sich in Zandvoort, das am kommenden Wochenende, das für euch zu verfolgen, dann bei dem YouTube-Kanal GT World. Wir kommen aber zum Saisonabschluss der IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Das Ganze mit dem, ja, gewohnt dem Motul Petit Le Mans auf dem Kurs von Road Atlanta. Und das jetzt an diesem kommenden Wochenende. Das ist doch tatsächlich das letzte Mal, dass dort an diesem Wochenende jetzt die LMP3 am Start sind und damit tatsächlich das letzte Mal so ein wenig Chaos mitbringen. 8 sind es ja an diesem Wochenende am Start. Wir schauen auf die Starterliste und natürlich auf das, was uns an diesem Wochenende damit ja auch noch mitbringt. Ein bisschen Glamour bringen an diesem Wochenende nämlich diverse internationale Stars mit, die als Endurance-Piloten die Stammpaarung der IMSA damit unterstützen. Dazu gehören Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button, der IndyCar-Star Scott Dixon und Joseph Newgarden sowie Scott McLaughlin und Helio Castroneves sowie auch DTM-Asse wie Marco Wittmann und Sheldon van der Linde, die wie bekanntlich ja auch damit das Aufgebot erweitert. Interessant ist noch, wenn wir da nochmal raufschauen in die GTD Pro, nämlich da ist es Simon Mann, der diesmal mit Miguel Molino und James Calado dabei ist, das im Auto von AF Corse in der GTD Pro Meisterschaft. Dort 8 Autos unterwegs, die dort an den Start sind, wie gewohnt Corvette Racing, Pfaff, Vaser Sullivan Racing, Heart of Racing, AF Corse, Risi Competizione, Iron Lynx und WeatherTech Racing, die dort an den Start gehen an diesem Wochenende und sich damit dann auch tatsächlich die Ehre geben in der Pro-Meisterschaft. Wir haben aber noch tatsächlich, um da nochmal komplett auf das einzugehen, noch 2 News, nämlich Sean Creech Motorsports wird an diesem Wochenende nicht dabei sein, aufgrund dessen, da es einen Familiennotfall gab rund um Lance Weasley und damit wird es für die 33er-Mannschaft nicht weitergehen. Das auf dem Rennen und das auf dem Kurs von Sean Creech Motorsports, die sich dort in der LMP3 auch nochmal das letzte Mal die Ehre geben wollten. Im nächsten Jahr geht man ja in die neue geschaffene LMP2-Klasse hinein. Und etwas überraschend, muss man wirklich sagen, kam tatsächlich die Meldung, dass Favre Motorsport wechseln wird, nämlich von Porsche auf die GTD Pro-Klasse mit McLaren und damit geht man tatsächlich so ein und bricht tatsächlich seinen Weg so ein wenig und das wird sehr interessant sein. McLaren im nächsten Jahr dann tatsächlich dann auch verstärkt wieder dabei in der Pro-Kategorie. Einige Pfaff-Fans sicherlich verärgert, denn der Pfaff-Porsche mit diesem Holzfäller-Design, was in diesem Jahr etwas weniger wurde, ja tatsächlich dann doch der Publikumsliebling. Und bevor wir auch wirklich final auf die Entry-List schauen, schauen wir nochmal auf die BOP. Denn tatsächlich wurden mehrere GT-Fahrzeuge vor dem Saisonfinale angepasst von der Genehmigungsbehörde. Letzte Woche wurde dies bestätigt, also von der IMSA erhielten der Mercedes-AMG GT3, der Lamborghini Huracan GT3 und der Ferrari 296 GT3 alle eine Gewichtszunahme für die 10-stündige Veranstaltung auf dem Michelin Raceway Road Atlanta. Zusätzlich wurde von dem BMW M4 GT3 eine Leistungsreduzierung von etwa 4,4 PS zugeordnet. Der Ferrari, der mit den Teams sowohl in der GTD Pro und in der GTD an den Start geht, wurde am stärksten betroffen und hielt eine Erhöhung des Mindestgewichts um 20 Kilo, im Vergleich dessen Mercedes und Lamborghini um jeweils 15, als im Vergleich noch zum letzten Rennen auf dem Indianapolis Motor Speedway. Zusätzlich haben 5 GT-Hersteller Anpassungen in Bezug auf das Kraftstoffvolumen für das Rennen erhalten. BMW und Acura verlieren 1 Liter, während Ferrari und Porsche und auch Corvette im Vergleich zum letzten Rennen 1 Liter Tankkapazität hinzugewinnen. Die Balance of Performance für die GTP-Klasse war bereits vor dem Indianapolis-Event schon festgelegt und wurde nur geringfügig für das Rennen am Brickyard angepasst. Dies beinhaltet aber auch eine Gewichtsreduzierung für den Acura RX06 um 1 Kilo und eine Steigerung der maximalen Leistung um 1 kW für den Cadillac sowie auch den Porsche und den BMW. Das zur BOP. Und damit sind wir in dem Sinne komplett ausgestattet und schauen jetzt final auf das 54 bzw. auf das 53 starke Grid, was ja jetzt an diesem Wochenende an den Start gehen wird. Wir haben schon erwähnt, in der GTP-Klasse Sebastian Bourdais, Renger van der Sande und Scott Dixon, die 01, Time van der Helm, Mike Rockenfeller und Jenson Button, die sich dort die 5 teilen, auf der 6, wie bekannt, Nick Tandy, Matthew Germany, Lorenz Wantor, Matt Campbell, Philippe Nasr, Joseph Newgarden im Schwesterfahrzeug von Porsche. Kunika Minolta Racing bzw. Wayne Taylor Racing mit Andretti, Ricky Taylor, Felipe Albuquerque und Luis de Litras, der Schweizer, der dort das Team unterstützen wird. In der 24 Philipp Eng, Augusto Farfus, das bekannte Team, und Marco Wittmann, der das Aufgebot auch weiterhin erweitern wird. Genauso wie bei der 25 Conor De Filippi und Nick Yaloli auf, wo dann Sheldon van der Linde, der DTM-Champion aktuell, ja noch dann mit dabei ist. Biblerani, Alex Sims werden erweitert von Jack Aitken, das ist auch nichts Neues, genauso wie Harry Tinknell und Gianmaria Bruni von Neil Jani erweitert wird. Tom Blomqvist, Colin Brown und Helio Castroneves, der letzte Aufschlag vorerst für Meyer-Schenk Racing in der IMSA, sind dann die, die das ganze Team erweitern werden, dann für die 60. In LMP2 soweit nichts Besonderes tatsächlich. Wir haben noch den Eintritt von AF Corse mit Francesco Perodo, mit Mafio Vaxivier und Emmanuel Collard, die sich dort das Auto noch teilen werden. Auch haben wir hier und da noch Ex-Indica-Piloten Ed Jones noch dabei, die sich dort noch die Ehre geben werden. Pietro Fittipaldi wieder dabei, Ben Keating mit Alex Quinn, die sich dort und Paolo Pichotin noch das Auto teilen werden. Und das so ein wenig das, was so jetzt noch dabei ist. Auch wieder Scott McLaughlin dabei, der IndyCar-Pilot und frühere Supercar-Champion in der LMP2. Also da auch Rang und alles, was Rang und Namen hat, auch dabei. Nico Varone finden wir in der LMP3. Das so für euch als Highlight, denn der aktuelle GTAM Champion in der FIAWC gibt sich auch in der LMP3 nochmals die Ehre in dieser Saison. Während wir auch nochmal in der GTD Pro Klasse schauen, dort 8 Autos sind dabei, wir haben es schon erwähnt, soweit alle Fahrzeuge diesmal dabei, außer das zweite Auto von Turner, die sich in der Pro-Kategorie ja vorerst zurückgezogen haben für diese Saison. Damit in der GTD Klasse dann dabei sind. Sonst kehren ja noch einige zurück, wie zum Beispiel Tirasi Competizione, die mit der 023 wieder mit dabei sind, Alessio Rovera unter anderem auf diesem Auto zu sehen. Auch tatsächlich gibt es sonst noch einiges, was wir dann sehen, Magnus Racing, die dabei sind, Satila natürlich dabei in den Langstreckenrennen, die dort sich weitergeben, 40 Racing, AO Racing hingegen ja weiter mit dabei, der Rexy dabei, Aaron Dams wieder dabei und das eben bei diesen Langstreckenrennen, die in dem Sinne viel mit dabei bringen und natürlich auch ein erweitertes Fahrerfeld natürlich ermöglichen. 54 bzw. 53 Autos sind ja an diesem Wochenende dabei. Was wir noch für euch dabei haben, ist im Endeffekt der Meisterschaftsstand. Wichtig ist in jedem Sinne zu wissen eigentlich, dass egal was passiert, am besten der Sieger wird Meister. Und das kann tatsächlich passieren, wenn wir das im letzten Jahr hatten wir auch ein ähnliches Szenario zumindest gesehen mit der Punktemeisterschaft. Und das haben wir in dem Sinne gesehen, wenn wir da auch nochmal drauf schauen, dass es ja für den Sieg, wie bekanntlich, ja diese 350 Punkte gibt. Und da waren es ja im letzten Jahr Olivier Jarvis und Tom Glomqvist. Das war ja der Kampf zwischen Acura untereinander, nämlich gegenüber Felipe Albuquerque und Ricky Taylor und Olivier Jarvis und Tom Glomqvist, also Wayne Taylor Racing gegenüber Meyer Shank. Und da war es ja so, der Sieger war auch der Champion. 350 Punkte gibt es auch da wieder, wie bekanntlich, in der Meisterschaft, in der Gesamtmeisterschaft. In der Pilot Challenge sieht es ja ein bisschen anders aus. Also in der Endurance Cup Wertung, nicht in der Pilot Challenge, sorry. Dort kriegt man ja immer für die Abschnitte Punkte. 2 nach 4 Stunden, 8 Stunden auch 2 Punkte und 5 für den Sieg. Und wenn wir da nochmal schauen, in der Pilot Challenge sieht es ja aktuell wie folgt aus. In der Endurance Cup Wertung aktuell vorne Alex Sims und Jack Aitken. 33 Punkte mit Pipu Derani. Und da wird es auch nochmal spannend. Wie gesagt, 2 Punkte gibt es dort pro 4 Stunden. Und das könnte da auch nochmal interessant werden für das Thema Meisterschaft dort. Auch in der Wertung der Michelin Endurance Cup Wertung. Aktuell vorne, wie gesagt, Alex Sims, Jack Aitken und Pipu Derani. Das Ganze insgesamt mit 7 Punkten Vorsprung vor Felipe Albuquerque und Luis de Letras. Und Ricky Taylor, natürlich nicht zu vergessen. Wir schauen aber auf die Meisterschaft. Wie gesagt, letztes Jahr war es richtig spannend. Dieses Jahr ist es eigentlich noch spannender, denn wir haben insgesamt 7 Autos, die noch Meister werden können. Jetzt haben wir tatsächlich hier die falsche Tabelle aufgemacht, um euch das nochmal zu verdeutlichen. 2460 Punkte, aktuell vorne Alex Sims und Pipu Derani. 3 Punkte dorthinter direkt Felipe Albuquerque und Ricky Taylor. 2 weitere Punkte dahinter, Matthew Germany und Nick Tandy. Und dann ein bisschen Abstand von 42 Punkten, Conrad Filippi und Nick Yellowly. Die können aber auch alle noch Meister werden, weil, wie gesagt, es gibt 350 Punkte pro Sieg, bei dem das hier so stattfindet. Und tatsächlich gibt es ja noch in dem Sinne die Mindestpunkte, die es dort gibt, von insgesamt 210, die es dort ja zu vergeben gibt. Und damit, wenn man dieses Rennen dann startet. Aber wie gesagt, 130 Punkte sind in dem Sinne noch aufzuholen und 350 Punkte sind ja noch drin, plus Qualifying mit den insgesamt 35. Das so für euch der Stand. Wie gesagt, eigentlich können in dem Sinne alle 7 Autos noch Meister werden. Realistisch eigentlich alle 5. Denn zwar wird es auch kompliziert für Matt Campbell und Felipe Nasre. Und das Ganze aufgrund dessen, dass man, ja, in dem Sinne 73 Punkte zurückliegt. Entschuldigung, kleiner Rechenfehler drin. Ist das tatsächlich so die ersten 5. Klar, rein rechnerisch, alle 7 können noch Meister werden, aber im Endeffekt alle 5 oder die besten 5 können aktuell noch Meister werden. Wie gesagt, bis zur Cutline quasi Felipe Nasa und Matt Campbell. Das im Endeffekt mit einem Sieg ist das so das Szenario, was wir uns dann ausmalen können. Wie gesagt, Qualifying wird wichtig sein, 35 Punkte, die nimmt man natürlich gerne mit, sowie auch dann tatsächlich der Rennsieg mit 350 Punkte, der zum Ende des Jahres da auch nochmal natürlich zum einiges dazu einlädt, um da natürlich sich die Krone im Endeffekt dann auch nochmal aufzusetzen. Das für euch so die Einschätzung in der GTP-Klasse. Es wird ein spannendes Finale. Lasst euch das wirklich nicht entgehen. Freitag ja schon das Qualifying 21:15 zu sehen bei IMSA TV und ab 17.30 Uhr bei MotoVision TV oder bei IMSA TV das Ganze dann zu sehen für euch. Wie gesagt, MotoVision Plus, jetzt die neue Plattform quasi innerhalb des MotoVisions Kosmos und damit dann für euch, wie gesagt, das Ganze in diesem Jahr zu verfolgen. Es wird schon ein spannendes Finale, da werden wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal drüber reden. Das verspreche ich euch. Ich bedanke mich erstmal für das Dabeisein in dieser Folge und sage und hoffe natürlich, dass ihr ein schönes Rennwochenende habt. Wie gesagt, IMSA und GT World Challenge, es gibt einiges zu schauen. Und dann blicken wir natürlich in den nächsten Wochen auch wieder zurück. Ich sage bis dahin hier, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk auf meinsportpodcast.de. Bewertet uns gerne auf allen Plattformen und folgt uns natürlich auf Social Media, alles in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.